Wir haben folgendes Problem. Wir bemühen uns ja, wir haben zwei Gottesdienste und wir bemühen uns, dass möglichst immer dasselbe Thema in beiden Gottesdiensten behandelt wird. Damit die Gemeinde, auch wenn sie verschiedene Gottesdienste erlebt, im Wort immer in der gleichen Weise voranschreitet. Ja? Jetzt ist es so, dass da was durcheinander gekommen ist und jemand hat weiter gepredigt als gedacht. Das heißt, ihr habt letzte Woche hier von Hananias und Sapphira gehört. Der 9 Uhr Gottesdienst hat das erst heute gehört. Ich hätte jetzt darum die Möglichkeit, entweder auch schon wieder ein bisschen weiter zu predigen, aber dann setzt sich das Problem ja fort und dann müssen wir irgendwann gucken, dass wir die beiden wieder zusammenbekommen. Oder die andere Möglichkeit, wir reden nochmal über Hananias und Sapphira. Und Nummer 2 machen wir heute. Aber ein bisschen anders, als ihr wahrscheinlich denkt. Und zwar, Überschrift der Predigt heute ist Lesen der Bibel. Wir wollen uns heute ein bisschen methodisch mit dem Lesen in der Bibel befassen. Also, auch wenn es einen kurzen, quasi theologischen Aufbau dafür geben wird, geht es in der Predigt selber darum, wie kann ich in der Bibel lesen? Was für Möglichkeiten habe ich und was sollte ich dabei vielleicht auch beachten? Da geht dann so ein bisschen was in die Predigt heute, gehen Sachen ein, die ich immer wieder in Gesprächen erlebt habe, die ich an mir selber auch beobachtet habe. Häufige Probleme, die man hat, wenn man in der Bibel liest, häufige Fehler auch vielleicht, die man macht. Die Predigt ist dabei durchaus nicht vollständig, nicht umfassend. Ich werde nicht alles sagen, alle Möglichkeiten umfassend erschlagen, wie man in der Bibel lesen kann. Und versteht das bitte auch nicht so, dass ich sage, so müsst ihr in der Bibel lesen. Es ist lediglich ich möchte euch einen Hinweis geben, eine Anleitung, wie kann das funktionieren. Und dafür, genau, also eigentlich Thema, weiß nicht, ob ihr das noch, die Folien noch seht, aber eigentlich Thema, wie gesagt, Apostelgeschichte 5, 1 bis 11, Hananias und Sapphira. Und das ist ja ein schwieriges Thema. Also ich weiß nicht, ob es euch so geht, für mich persönlich eine Bibelstelle, an der ich lange, lange geknabbert habe. Wie kann ich die verstehen? Was soll ich daraus lernen? Und wir schauen eben, darum möchte ich mit euch schauen, wie kann man sich denn solchen Bibelstellen annähern? Ja, Bibelstellen, die vielleicht schwierig zu verstehen sind. Bibelstellen, die vielleicht nicht offensichtlich mir etwas sagen, sondern Bibelstellen, die vielleicht ihren Sinn auch nicht unmittelbar zeigen. Es gibt sehr eindeutige Stellen und es gibt sehr, sehr schwierige Stellen, sehr schwierig zu verstehen. Es wird meine Predigt, seht ihr immer noch nicht, aber hat 3 Punkte, also eine grobe Gliederung praktisch, Leitfragen, an denen wir uns entlanghangeln. Als erstes, wunderbar, jetzt seht ihr es, als erstes, warum lesen wir in der Bibel? Ja, was soll das überhaupt? Ist hoffentlich klar, aber wir wollen uns das auch mal theologisch überlegen. Warum ist das so eigentlich? Was ist das Wichtige daran? Dann, was lesen wir in der Bibel? Und als drittes, wie tun wir das? Das dritte ist eigentlich der wesentliche Teil heute, das Wie. Aber wir müssen dafür kurz nochmal zur Motivation etwas sagen, zu dem Warum und zu dem Was möchte ich auch noch was sagen. Wir beginnen mit dem Warum. In 1. Johannes steht, oder Johannes 1 steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann später in Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Auch eine Stelle, die nicht unmittelbar klar ist oder unmittelbar verständlich sein sollte. Ja, was steht hier? Es ist von Jesus die Rede. Das sollte klar sein, das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Mensch und war unter uns als der, Sohn Gottes. Ja, das ist Jesus, ist der Sohn Gottes. Jesus ist, mit anderen Worten, das Wort. Jesus ist Mensch gewordenes Wort Gottes. Er ist Mensch gewordener Gott. Also er ist ganz Mensch, ganz Gott. Und er ist auch das Wort Gottes. Ja, das muss man nicht, also begreifen, weiß ich nicht, ob man das kann. Ich weiß nicht, ob man es verstehen kann. Aber man sollte es zumindest abgespeichert haben, es ist so. Ja, diese Bibelstelle, dieser Vers sagt, Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Sagt aber auch noch was anderes. Und zwar, alles ist durch dieses gemacht. Worauf bezieht sich das? Natürlich auf die Schöpfung. Ja, in der Schöpfung spricht Gott und dadurch entsteht das Leben. Also dadurch, dass er ausspricht, durch das gesprochene Wort, schafft er die Welt. Und später schreibt Paulus in den Briefen, alles ist durch Jesus geschaffen und alles, was geschaffen ist, ist durch Jesus. Das heißt, auch wieder hier, Jesus ist das Wort Gottes. Deswegen ist, weil Gott durch das Wort die Schöpfung schafft, ist auch alles durch Jesus geschaffen, weil Jesus das Wort Gottes ist. Das ist ein tiefes Geheimnis liegt hier verborgen, von der Identität Gottes, von dem, wie Gott ist. Und warum ist das wichtig? Warum quäle ich euch mit dieser schwierigen, abstrakten Vorstellung? Weil dort auch steht, dass er die Wahrheit ist. Er ist voller Gnade und Wahrheit, Jesus. Und Wahrheit ist hier der Schlüsselbegriff. Wir kennen das auch von einer anderen Stelle. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, ist die Wahrheit. Ja? An einer anderen Stelle sagt er auch, was ich spreche, ist wahr. Also was er sagt, ist wahr, aber er ist auch die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das ist die Kernbotschaft, die ihr vom Anfang hier für das Warum mitnehmen solltet. Jesus, oder das Wort Gottes vielmehr, ist die Wahrheit. Und die Bibel wiederum ist Gottes Wort verschriftlicht. Ja, die Bibel ist, deswegen sagt man, die Bibel ist Gottes Wort. Darin können wir von Gottes Wort lesen. Deswegen sollte es das Warum an dieser Stelle hoffentlich schon klar sein, weil wir die Wahrheit verschriftlicht haben, in der Bibel vorfinden und lesen dürfen. Ja, wir haben diesen Zugang zu Gott, diesen Zugang zu Jesus haben wir in dem Wort selbst. Es ist viel mehr als nur eine Gebrauchsanweisung. Es ist viel mehr als nur ein Weg für uns, wie wir leben sollen, eine Gesetzessammlung. Es ist nicht nur das, es ist nicht nur eine Anweisung für uns zu leben. Es ist auch ein Weg, eine Beschreibung von Gott. Ja, ganz viele Bibelstellen drehen sich nicht um uns. Wenn es darin nur um uns gehen würde, dann müsste es viele Teile der Bibel nicht geben. Aber es ist auch eine Möglichkeit, wie wir etwas über Gott lernen dürfen, über die Wahrheit, über das Leben. So viel zu dem, warum reden wir eigentlich darüber? Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, in der Bibel zu lesen? Und ich hoffe, dass das euch so der Unterbau praktisch, das Fundament jetzt von dem Rest, was ich sage, damit klar ist. Und später werden wir auf dieses, dass es die Wahrheit ist, auch nochmal zurückkommen, weil das eine wichtige Folgerung davon gibt, etwas, was uns dadurch klar werden sollte. Was lesen wir in der Bibel? Ich weiß nicht, ob ihr noch Folien habt, die anscheinend heute nicht mehr. Doch, habt ihr tatsächlich. Okay, ich irre mich. Was lesen wir? Was sollten wir lesen? Altes Testament und Neues Testament, alle Bücher, alle Kapitel und Verse. Ich sage, das ist mehr eine Randbemerkung eigentlich als ein eigener Punkt. Aber so im Gespräch muss ich doch feststellen, dass es dass es manche gibt, die sagen, ich muss nicht, zum Beispiel, deswegen steht hier Altes und Neues Testament, ich muss nicht im Alten Testament lesen, weil dort der alte Bund beschrieben wird und unter dem alten Bund lebe ich ja nicht, sondern unter dem neuen Bund. Die Logik ist schon klar, stimmt zwar, aber zum einen erfahren wir aus dem alten Bund heraus eine Menge über den neuen Bund. Das heißt, da ist trotzdem ein Wissensschatz im Alten Testament verborgen. Und zum anderen hat Jesus selbst viel Zeit, lesen wir, im Tempel verbracht und gelehrt. Worüber gelehrt? Über die Schrift, das Alte Testament. Wenn Jesus sich so viel Zeit genommen hat, über das Alte Testament zu lehren, dann sollten wir uns auch Zeit nehmen, das zu lesen. Ich habe auch hingeschrieben, man sollte alle Bücher lesen, weil ich das von mir selber sehr gut kenne. Es gibt Bücher, die lese ich gerne. Ja, die nehmen wir die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, liest sich einfach schön. Apostelgeschichte, okay, sehen manche auch anders, finde ich eigentlich ganz schön. Apostelgeschichte finde ich auch schön zu lesen, weil es so eine Tatsachenbeschreibung ist, eine Geschichte einfach, die man so in einem durchlesen kann. 1. bis 5. Mose, Chronik, Könige, finde ich geht auch. Für mich persönlich wird es dann schwierig, Offenbarung zum Beispiel, weil ich da immer das Gefühl habe, ich verstehe eigentlich nichts von dem, was ich lese. Ja, ich lese dann von Lämmern mit 7 Hörnern und 8 Augen oder auch 7 Augen, ich weiß es nicht mehr. Und dann, ja, da reicht auch meine Vorstellungskraft nicht. Ich bin kein Künstler. Sowas können sich andere vorstellen, ich mir nicht. Bei den Propheten genau das gleiche Problem, wo dann in Hesekiel, glaube ich, Engel beschrieben werden. Ja, also wenn ihr das mal gelesen habt, meine Güte, das kann sich ja wirklich kein Mensch vorstellen und ausdenken. Aber es ist trotzdem, wenn Gottes Wort die Wahrheit ist, ja, dann sollten wir nichts davon auslassen. Gott hat uns ja das Wort, die Schrift, die Bibel gegeben, damit wir daraus lernen. Und er hat entschieden auch, was darin reinkommen soll und was nicht. Wenn er meinen würde, dass für uns Sachen unwichtig sind, dann würden sie doch nicht drinstehen. Ja, also auch da wieder, das Wort Gottes als Wahrheit sollten wir mit Respekt behandeln und deswegen nicht meinen, dass wir entscheiden könnten, was wir daraus nehmen und was nicht. Ist auch deswegen wichtig, weil manche Verse uns herausfordern. Und die Tendenz dann besteht zu sagen, ja, den Vers, den mag ich nicht oder den finde ich nicht so gut. Gerade dann sollten wir ihn lesen, gerade dann daran festhalten, daran festbeißen und daran knabbern. Und versuchen zu begreifen, was uns da gesagt wird. Wir lesen zum Beispiel in 2. Timotheus, Vers 3. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Er schreibt, Paulus, dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Hier auch wieder vom Alten Testament die Rede. Ja, die Heilige Schrift hier, klar, damals gab es das Neue Testament, hier ist das Alte Testament. Wenn Paulus dem Timotheus schreibt, du liest das Alte Testament, da lernst du, es sagt es, das kann dich unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Wenn er das dem Timotheus sagt, dann umso mehr auch uns. Umso mehr auch uns. Aber andererseits hier auch genauso nicht nur das Alte Testament lesen, sondern sagt, alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, Besserung, Erziehung in der Gerechtigkeit. Also alle Schrift, alle. Alles von Gott eingegeben. Ist hoffentlich klar. Ja, es gibt hier einen Unterschied zu AGBs. Das Christsein ist nicht wie eine Website betreten, wo man sagt, accept all cookies, ja, ich akzeptiere alle Cookies, damit ich die Seite betreten kann. Sagst nicht, okay, Jesus, ich nehme dich an, ich muss mich nicht damit befassen, worum es hier eigentlich geht. Ja, es ist in dem Fall was anderes. Bei Jesus geht es darum, dass wir lernen, verstehen, begreifen. Und die Bibel ist hier das für uns Gegebene. Gut, also was ist hoffentlich auch klar? Alles. Kommen wir zum Wie. Der wesentlichste Punkt, und wenn ihr euch irgendetwas heute merkt, dann hoffentlich diesen Punkt, ist 1. Korinther 2. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Das Wort, was hier ganz oft vorkommt, Geist. Geist, 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 Geist. Geistliche Dinge für geistliche Menschen. Und wesentlich, niemand kennt Gott, die Tiefen Gottes, als allein der Geist. Das heißt, alles, das schreibt er, alles, was wir verstehen sollen, alles, was wir erkennen können, kann uns allein vom Geist gegeben werden, dass wir es erkennen. Ja? Die Bibel dürfen wir nicht verstandesmäßig lesen oder nicht ausschließlich verstandesmäßig lesen, sondern sie muss im Geist gelesen werden, weil es etwas Geistliches ist für geistliche Menschen. Wenn wir es nur mit dem Verstand versuchen zu begreifen, nur der natürliche Mensch, dann werden wir immer irgendwo stehen bleiben und stecken bleiben. Das ist wie am Anfang jetzt der Predigt, Jesus ist das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes. Das kann man nicht verstandesmäßig begreifen, weil es nicht so viel Sinn macht. Ja, also was bedeutet das? Was ist die Bedeutung dahinter? Wir müssen es vom Geist her begreifen. Das ist eine geistliche Wahrheit, die wir begreifen sollen. Das heißt, es muss mit dem Geist gelesen werden. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, wenn ich persönlich, wie du das machst, wie gesagt, gibt wahrscheinlich keinen goldenen Weg, aber ich persönlich gewöhne mir an, wenn ich in der Bibel lese, das Erste, was ich tue, ist beten, dass der Geist kommt und mir offenbart, was ich lese, dass ich verstehe, was ich lese, dass ich nicht nur die Wörter überfliege und das Buch zuklappe und dann ist vorbei, sondern dass ich wirklich begreife, dass mir das Wort entgegenspringt. Und dann werdet ihr hoffentlich, wenn ihr das auch probiert beim nächsten Mal, ja, dann werdet ihr auf einmal erkennen, dann springen euch, wie die Wörter springen euch entgegen, auf einmal erkennt ihr Sachen, die ihr vorher noch nie gelesen habt. Ich habe gestern das erste Buch Mose, das zweite Kapitel, zweite oder dritte, ich glaube zweite Kapitel gelesen, das habe ich schon 100 Mal gelesen. Ja. Bei jedem Mal, wenn ich versucht habe, die Bibel von Anfang zu Ende durchzulesen, habe ich gesagt, ich fange bei 1. Mose wieder an. Das habe ich schon so oft gelesen, weil es nicht geklappt hat. Das habe ich so oft gelesen. Und gestern habe ich wieder den Geist gebeten, bitte offenbare mir, was hier steht. Und es ist das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, Schande über mein Haupt, dass Gott den Menschen nicht verboten hat, vom Baum des Lebens zu essen. Ist euch das bewusst? Die durften nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Aber vom Baum des Lebens steht da gar nichts. Lest es nach, ihr glaubt es mir nicht. Lest es nach, es wird nicht verboten. Selbst nach dem Sündenfall verbietet Gott es immer noch nicht. Da stellt er dann Engel hin, damit sie den bewachen, damit der Mensch nicht davon isst. Aber auch dann verbietet er es den Menschen immer noch nicht. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, als mir das aufgefallen ist, ich dachte, ich spinne, zu recherchieren. Und tatsächlich gängige Lehrmeinung war lange Zeit, das glaube ich immer noch, dass das ein Symbol für das Kreuz ist. Das Kreuz schenkt ewiges Leben, es ist der Baum des Lebens. Deswegen wird das Kreuz oft in Darstellungen, wurde früher oft als ein sprießender Baum dargestellt, als etwas, wo Blumen oder wo Zweige daraus wachsen, das rankt. Total bescheuert, dass ich das jetzt erst gelesen habe, aber darum geht es. Frage an euch, wer hat das schon mal gemacht und wer kann das sagen, dass das funktioniert? Das habe ich auch schon mal erlebt. Kann ich kurz Handzeichen sehen? Janice, super. Einige. Wunderbar, sehr schön, super, richtig gut. Freut mich sehr, sehr, sehr doll, dass ich nicht der Einzige bin. Macht das auch. Das macht so viel Unterschied, kann ich euch nur sagen. Denn wir reden nicht mit Worten, die menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Zweiter Punkt zum Wie lesen wir die Bibel. Zweiter Punkt heißt Kontext, Kontext, Kontext. Kontext, 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 Kontext. Kann man nicht oft genug betonen. Das sagt sogar die Bibel. Wenn ihr mir nicht glaubt, Matthäus 4, Verse 5 bis 7. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, Psalm 91, 11 bis 12, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. 5. Mose 6, 16. Der Teufel denkt sich hier nicht irgendwas aus. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Er benutzt das Wort, um Jesus zu versuchen. Satan benutzt das Wort, um ihn zu versuchen. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Der schreckt vor nichts zurück. Und selbst das Wort wird missbraucht hierfür, wird sozusagen herangerissen, um Jesus zu versuchen. Und hier geht es nicht mal nur um Kontext im Sinne von einen einzelnen Vers nicht aus dem Gesamtzusammenhang reißen, das ist auch wichtig. Aber es geht auch darum, wenn ihr einen Vers nehmt und den interpretiert, darf er nicht im Gegensatz zum Rest der Bibel stehen. Ja? Wenn Satan hier sagt, du kannst doch runterspringen, es steht doch in der Bibel, er wird Engel befehlen, dass sie dich auf Händen tragen, damit du dich nicht stößt. Das stimmt, das steht in der Bibel, aber es steht auch, du darfst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja, der eine Vers darf nicht missbraucht werden, um Grundwahrheiten der Bibel zu widersprechen. Aber Satan tut das und da müssen wir aufpassen, da müssen wir gefeit vor sein. Dafür müssen wir auch, wieder Punkt, warum lesen wir die Bibel kennen, um zu wissen, wann sowas passiert. Es gibt neben diesem Kontext auch noch sowas, was man, oder vielleicht ein Beispiel erstmal, bevor wir weitergehen, zum Beispiel einen einzelnen Vers rausnehmen. Ich habe mal, schon lange her, da war ich noch Jugendlicher, wie das so ist, da sind die Hormone am Sprühen, ohne dass ich jetzt jemanden angucken will oder zu nahe treten will, aber mir war es zumindest damals so. Da war eine Mädchen damals in der Jugendgruppe, in der Gemeinde und ich fand die total toll. Ja? Da habe ich mir gesagt, in der Bibel steht doch, alles, worum ihr bittet, wird euch gegeben. Ja, da muss ich doch nur bitten und dann kriege ich. Ist natürlich kompletter Unsinn. Ja? Ist kompletter Unsinn, widerspricht allem anderen, was in der Bibel steht. Nicht einen einzelnen Vers nehmen und den verwursteln, dass er das passt, was ich möchte. Es geht darum, was Gott möchte. Und dafür müssen wir am Wort dranbleiben. Gut. Historischer Kontext. Römer 16, 16a. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. 1. Korinther 16, 20b. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. 2. Korinther 13, 12a. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. 1. Thessalonicher 5, 26. Grüßt alle mit dem heiligen Kuss. 1. Petrus 5, 14. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Gut, ihr habt verstanden, das machen wir nicht. Ja, das ist nicht Lehrmeinung, auch nicht gängige Lehrpraxis, dass wir das jetzt tun. Das steht aber 5-mal in der Bibel. Das steht öfter in der Bibel als Sachen, worüber sich sehr lange gestritten wurde. Kopftuch, Gebot der Frauen steht 1-mal in der Bibel und da wird sich heute noch drüber gestritten, ob das so sein soll oder nicht. Es gibt etwas wie einen historischen Kontext. Paulus schreibt Briefe an Gemeinden, und diese Briefe müssen so gelesen werden, dass sie an eine Gemeinde geschrieben wurden, eine Gemeinde in einer bestimmten Situation stehend. Und an diese Gemeinde ist dieses Wort gerichtet. Das heißt nicht, dass man aus den Briefen nicht auch allgemeine Dinge ableiten kann. Wie zum Beispiel, was ich vorhin gesagt, die Stellen, die ich schon hatte, dass geistliche Dinge für geistliche Menschen sind. Das ist allgemein, ein allgemeines Wort. Ja, aber nicht alles, wie wir sehen an diesen vielen Stellen, wo uns gesagt wird, dass wir uns gegenseitig küssen sollen, nicht alles ist ewig beständig Gebot. Und auch da müssen wir aufpassen, was wir interpretieren und was wir wie rausreißen aus seinem Kontext, auch aus dem historischen Kontext. Gibt ein anderes Beispiel, habe ich hier nicht stehen, Da schreibt Paulus, er wirft einer Gruppe innerhalb einer Gemeinde vor, dass sie ihren Körper züchtigen und nicht das Nötige zum Leben geben. Das hört sich sehr nach Fasten an. Ja, da züchtigst du deinen Körper und gibst ihm nicht das Nötige zum Leben. Wendet sich Paulus gegen das Fasten? Ist Fasten falsch? Wäre die erste Interpretation. Aber Jesus selbst hat ja gefastet. Kann also eigentlich nicht sein, dass es falsch ist, dass es grundsätzlich falsch ist. Was man hier wissen muss, ist, dass es Gruppierungen innerhalb der Gemeinde damals gab, und besonders in der Gemeinde, an die Paulus schreibt, die der Meinung waren, dass alles körperliche Sünde ist. Wenn du isst, ist das Sünde. Wenn du schläfst, ist das Sünde. Alles, was du tust, was dein Körper von dir verlangt, ist Sünde. Nicht nur Sexualität, alles war damals die Meinung. Also die haben richtig, mit Sexualität gibt es ja heute noch in der Kirche, ob jetzt zum Beispiel Priester heiraten dürfen oder nicht, immer noch Diskussionen, aber die haben gesagt, es ist alles Sünde, ist völlig egal, alles Menschliche ist schlecht. Und dagegen wendet sich Paulus, wenn er sagt, hört nicht auf die Leute, die sowas sagen. Ja? Nur Zucht um der Zucht willen bringt nichts. Aber das muss man verstehen, dass dieser Vers, dieser Satz in einen Kontext, eine bestimmte Bedeutung, eine Situation hineingesprochen wurde. Okay, Kontext, Kontext, Kontext. Merken. Da sind wir auch schon bei den Scheinwidersprüchen. Das klingt ja erstmal wie ein Widerspruch. Paulus sagt, züchtigt nicht euren Leib, also fastet nicht, Jesus fastet. Und es gibt noch ein anderes schönes Beispiel, was da oft herangezogen wird. Apostelgeschichte 9, Vers 7. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da. Denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Sie hörten die Stimme, sahen aber niemanden. Apostelgeschichte 22, 9 steht, die aber mit ihm waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Es geht beide Male um die Bekehrung von Paulus, wo Jesus ihm begegnet und wie die Männer, die mit ihm sind, das wahrnehmen, die Situation. Also auf der einen Seite steht, sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Auf der anderen Seite steht, sie sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Also einerseits, sie hören zwar eine Stimme, sehen aber niemanden. Andererseits, sie sehen zwar ein Licht, aber sie hören keine Stimme. Das mit dem Licht und sehen niemanden kann man erklären. Ja? Sie sehen zwar ein Licht, aber sie sehen niemanden, also keinen Menschen, der redet. Ist kein Widerspruch. Der Widerspruch hier ist, sie hören eine Stimme in 9,7, aber in 22,9, aber die Stimme hören sie nicht. Hören sie jetzt eine Stimme oder hören sie keine Stimme? Das ist ein Unterschied. Ganz schwierige Sache hier, weil es überhaupt nicht klar wird. Und ist auch nicht auf meinen Mist gewachsen, was jetzt kommt. Da könnt ihr gerne in einschlägigen Bibelstudienbibeln, genau, könnt ihr gerne nachschauen, da steht das drin. Und zwar, sie hörten zwar die Stimme, 9,7 steht im Griechischen im Genitiv, und Apostelgeschichte 22,9, die Stimme steht im Akkusativ. Ja, das ist im griechischen Unterschied, im Deutschen kommt der nicht gut rüber. Was das praktischen Unterschied macht, um das mal jetzt verständlich euch zu erklären, praktisch bedeutet das, wenn man das ein bisschen verständlicher übersetzen möchte, heißt es in 9,7, sie hören zwar etwas, sehen aber niemanden, und in 22,9, sie sahen zwar ein Licht, aber hören keine Stimme. Ja? Also was das sagt, sie sehen irgendetwas, ein Licht, aber keinen Menschen. Und sie hören irgendwas, aber keine Stimme. Das ist die Bedeutung der beiden Verse. Das ist kein Widerspruch, weil sie zwei verschiedene Seiten derselben Medaille beleuchten. Die Männer merken, sie hören irgendein Rumoren, keine Ahnung, Grummeln, ein Geräusch. Aber sie verstehen nicht, was das sagt. Sie verstehen die Stimme nicht. Andererseits sehen sie ein Licht, aber sie sehen Jesus nicht. Das geht nur Paulus. Nur er sieht und erkennt und versteht, was gesagt wird. Okay? Scheinwidersprüche, die kommen vor. Und auch da müssen wir schauen, warum, und jetzt kommen wir zum Anfang, warum ich euch durch die Wahrheit so durchgequält habe, also durch das Wort. Wenn die Bibel die Wahrheit ist, dann kann sie keinen Widerspruch beinhalten. Sie kann logische Widersprüche beinhalten. Es muss nicht immer alles logisch nachvollziehbar sein für uns. Und wenn wir die Engelsbeschreibung uns angucken, wir müssen das auch nicht alles verstehen und uns vorstellen können, was sie sagt. Aber die Bibel ist die Wahrheit. Das ist das, worauf wir uns gründen, worauf unser Glaube gegründet ist. Und daran müssen wir festhalten. Ganz wichtig, daran festhalten. Es gibt solche Dinge wie hier, Scheinwidersprüche, die sich auflösen lassen, wenn man nur genug forscht und genug nachschaut und Leute gibt, die solche Feinheiten unterkennen. Aber 1. Korinther 2, ein zusätzlicher Vers, den ich vorhin noch nicht vorgelesen habe, steht, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Was in der Bibel steht, ist uns, dem natürlichen Menschen, unserem Verstand ist es eine Torheit. Da steht schon, das wird nicht alles Sinn machen. Das macht uns nicht alles Sinn. Das kann man nicht alles begreifen. Ja, es gibt einen schönen Spruch dazu. Wenn du Gott begreifen könntest, dann wäre er zu klein. Gott ist so groß, den können wir nicht begreifen. Und es ist gut, dass er so groß ist. Aber es muss uns bewusst sein, wenn wir Bibelstellen lesen, es gibt manchmal Stellen, die wir nicht begreifen können. Deswegen brauchen wir den Geist, der uns Dinge eröffnet, der uns Wahrheiten offenbart. Und deswegen ist es trotzdem wichtig, dass wir alles lesen, um ihm diese Möglichkeit zu geben. Jetzt die Frage natürlich, so historischer Kontext und gesamtbiblischer Kontext und Scheinwidersprüche und vielleicht sogar richtige Widersprüche. Wie soll ein normaler Mensch das alles verstehen und begreifen? Es gibt immer die Möglichkeit, jemand anderen zu fragen. Such dir einen Mentor, jemanden, der sich lange mit der Bibel auseinandergesetzt hat. Ja, jemanden, der am besten natürlich ein Pastor, Ältesten, wen auch immer, muss nicht mal ein Ältester sein. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Beste, was so Griechisch angeht und so. Es gibt viele Dinge, die ich nicht verstanden habe. Wie gesagt, ich habe jetzt erst vom Baum des Lebens so richtig erfahren. Aber such dir jemanden, der Sachen weiß, mit dem du über Sachen reden kannst, der mehr Erfahrung hat, der mehr Weisheit hat. Auch immer, was geht, wie gesagt, Studienbibel, Zusatzlektüre zur Bibel. Aber muss man natürlich immer auch aufpassen, weil es oft auch Interpretation ist. Und das ist wieder Menschenwort. Da müssen wir immer aufpassen. Ja, was Menschen interpretieren, kann falsch sein. Was ich euch von hier oben sage, kann falsch sein. Das versteht bitte nicht, glaubt nicht, dass ich euch immer die Wahrheit und nur die Wahrheit sage. Das wünsche ich mir, aber es ist wahrscheinlich nicht so. Und wenn euch sowas auffällt, dann bitte ich euch auch, mir das zu sagen, im Nachhinein wenigstens, dass ich weiß, wann ich Unsinn erzähle und den korrigieren kann hoffentlich. Und ich wurde auch, da möchte ich auch sehr danken, schon mehrmals hingewiesen auf Dinge. Aber sucht euch jemanden, der euch helfen kann, die Bibel auch zu verstehen, gerade wenn ihr Fragen habt oder auf Widersprüche stößt oder was auch immer. Aber das Wichtigste ist eigentlich der Geist. Deswegen, das Wichtigste ist, mit dem Geist die Bibel zu lesen und ihn zu bitten, dass er uns Dinge offenbart. Letzter Punkt zu dem Wie. Das Wichtigste vielleicht zum einen der Geist, mit dem Geist zu lesen. Das andere Wichtigste ist, wir müssen dem Wort Gottes mit einem offenen Herzen begegnen. Wir müssen uns korrigieren lassen. Es gibt Dinge in der Bibel, die sind Wahrheiten über Gott, die uns Gott offenbaren sollen. Oder Wahrheiten über das Leben oder über Zusammenhänge. Es gibt aber auch Dinge, die sind an uns gerichtet und sind Handlungsempfehlungen. Es ist nicht nur das, aber es ist auch das. Und es bringt nichts, wenn wir die nur lesen, uns die offenbart werden und wir die dann wieder abstoßen. Wir müssen zulassen, dass das Wort Gottes in uns spricht, also zu uns, in unsere Herzen spricht und uns korrigieren darf. Wir müssen zulassen, dass es uns Dinge sagen darf und wir versuchen, die anzuwenden. Also wenn ich eine Stelle gelesen habe, dann frage ich mich am besten, was habe ich gelesen? Und hat das irgendwas mit mir zu tun? Hat das etwas mit einer Handlung zu tun, die für mich relevant ist? Habe ich daraus etwas, was ich tun darf oder tun soll? Und auch wichtig, gibt es etwas, wofür ich dann Buße tun muss, weil ich das bisher nicht getan habe oder immer noch nicht tue? Das Wort Gottes leitet zur Umkehr, sollte zur Umkehr führen. Also, grob nochmal zusammengefasst, warum? Könnt ihr erstmal lesen. Warum lesen wir in der Bibel? Weil Gott uns darin begegnet. Das ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Wie? Wir bitten darum, dass der Heilige Geist uns Dinge offenbart. Kontext, ganz wichtig. im Bewusstsein aber auch, dass wir nicht alles verstehen werden. Zu Lebzeiten werden wir nicht alles verstehen. Das ist einfach so. Und müssen uns korrigieren lassen. Müssen uns darauf einlassen, dass der Geist, wenn er uns zu uns spricht, dass er auch in unsere Herzen sprechen darf, nicht nur zu unserem Verstand. Und uns korrigieren darf, wo wir nicht auf dem schmalen Weg gehen. Lass uns noch zusammen beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dieses Wort in unsere Herzen verschließt, dass du uns offenbarst, was in deinem im heiligen Wort was steht. Dass du uns offenbarst, was die Schrift sagt, was die tiefen Wahrheiten darin sind. Dass du uns hilfst, unsere Herzen zu öffnen, dass wir es zulassen, dass wir von dem Wort auch korrigiert werden. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir das alles, was wir tun, dass wir es zu deiner Ehre tun, damit dein Name hoch erhoben wird. Amen.